Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wir blicken heute natürlich zurück auf ein bewegtes Handballwochenende mit Handball-Bundesliga, mit europäischen Aufgaben. Also es war einiges drin für die deutschen Mannschaften und wir starten bei unserer Aufarbeitung mit dem Samstag, an dem die Rhein-Neckar-Löwen einen 26:20 Sieg gegen den Aufsteiger vom Bergischen HC gefeiert haben und damit den dritten Platz in der HBL gefestigt haben. Ein Sieg, der erstmal deutlich klingt, immerhin zur Pause, da hatten die Rhein-Neckar-Löwen ja auch schon mit 15:9 geführt. Doch der Sieg, der stimmte Nikolai Jakobsen, den Trainer, nicht in allen Bereichen zufrieden. Sein Statement nach dem Spiel, seiner Aufarbeitung.
Wenn man ein bisschen kritisch ist, müssen wir eigentlich mit ein paar Toren mehr führen. Wir verschießen viele Freie in erster Halbzeit. Aber gehen mit 6 Tore in Führung und das ist gegen eine gute Mannschaft wie Bergischer sehr gut. Wie wir uns dann im Angriff präsentiert haben, die ersten 15 Minuten nach der Pause, war sehr enttäuschend. Wir haben da nicht mit gleicher Aggressivität, mit gleicher Disziplin gespielt. Wir haben zu einfachen Fehler. Dann könnte Bergischer mit uns laufen und dann ging es plötzlich schnell. Dann muss ich meine Mannschaft loben. Die letzten 10 Minuten haben wir dann angefangen, vorne auch auf Tor zu gehen. Lipovina kam rein, hat gute Akzente gemacht, was für uns in der Phase sehr wichtig war. Aber ich bin natürlich sehr zufrieden mit den 2 Punkten, aber die ersten 15 Minuten, zweite Halbzeit, was wir da in Angriff gespielt haben, das wird mir ein paar Tage stören.
Nikolai Jakobsen werden diese Aspekte des Spiels also ein paar Tage stören. Wie lange wird denn den Trainer des Bergischen HC, Sebastian Hinze, die Niederlage seiner Mannschaft stören? Auch das hat er beantwortet im Rahmen der Pressekonferenz. Hat ein bisschen länger bei seiner Analyse ausgeholt. Wir hören mal rein in sein Statement auf der Pressekonferenz.
Ja, wir haben, glaube ich, ganz, ganz gut in die Partie gefunden. Haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir relativ müden Eindruck auch heute gemacht haben, fand ich, dass wir nicht so gut auf den Beinen waren, haben dann die ersten Wechsel gemacht. Ich finde, dass das auch noch sehr gut funktioniert, das System ein bisschen umgestellt, dann mit Rafa am Kreis. Aber dann kommen wir in eine Phase, wo wir als Rhein-Neckar-Löwen auf offensive Halbverteidiger umstellt, wo wir zu hektisch werden und alles in die Mitte spielen und dann haben wir in der ersten Halbzeit 7 Ballverluste und Ballverluste, die, die direkt zum Gegenstoß führen, also wo wir ihnen die Bälle in die Hände werfen. Das darf uns nicht passieren. Da müssen wir einfach ruhiger bleiben, müssen die Breite des Spielfeldes dann ein bisschen mehr ausnutzen und versuchen, bessere Torchancen zu kreieren. Bis dahin war ich eigentlich sehr zufrieden. Auch die Bälle, die wir verwerfen, waren vernünftige Chancen aus dem Rückraum. Haben insgesamt heute nicht so eine hohe Effektivität aus dem Rückraum. Aber wie gesagt, da muss man unterscheiden, ob das gute Chancen waren oder nicht. In der zweiten Halbzeit machen wir es dann ordentlich. Vor allen Dingen, weil wir es geschafft haben. Und das war in der ersten Halbzeit auch schon positiv, wenn wir in die Abwehr reinkamen, dass wir wirklich sehr, sehr gut standen und das auch gut verteidigt haben mit Christian Nippes und Max Dari im Innenblock. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Die Halbpositionen haben wenig zugelassen und haben dann eigentlich immer, finde ich, sehr gut verteidigt, wenn wir das geschafft haben. In der ersten Halbzeit kommen wir halt nicht so oft in die Abwehr aus den eben genannten Gründen. In der zweiten Halbzeit war das kein spielerisches Highlight von uns, aber sehr diszipliniert, in der Deckung sehr, sehr gut und kommen immer in Abschuss, machen nur noch 2 technische Fehler. Und von daher haben wir uns in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser verkauft als in der ersten Halbzeit.
Und wir haben das die Spieler gesehen. Unser Reporter Rolf Bernardi, der war wieder vor Ort und hat für euch Stimmen eingesammelt. Wir hören Andreas Palliker, Gedeon Burkhardt und Raphael Baena vom Bergischen HC.
Es war wie Tag und Nacht heute im Vergleich zu dem Vardar-Spiel. Und Vardar-Spiel ist ein Spiel, wovon ich mich selbst schäme. Wir haben uns ganz schlecht präsentiert, richtig schlechtes Handball gespielt. Und auch als Einzelsportler in einem Mannschaftssport glaube ich, dass jeder Einzelne in der Mannschaft einfach eine riesen Revanche in der Körper hat heute. Und Ja, wir haben großem Herz gezeigt, 60 Minuten. Vielleicht nicht Top-Handball über 60 Minuten gespielt, aber wir kassieren nur 20 Tore, stehen überragend in der Abwehr. Ilja und Gerion zusammen mit allen anderen machen eine riesen Arbeit heute, weil wir verschießen ein paar. Er steht gut in Bergische und er kam ein bisschen Stress ins Spiel hier, zweite Halbzeit, aber wir standen trotzdem sicher dahinter und haben da unsere Sicherheit gefunden. Und zu Ende gewinnen wir mit 6 Toren und deutlicher als sich angefühlt hat.
Gedeon, ihr habt mit 6 Toren Unterschied heute gewonnen. Wie groß ist die Last, die jetzt vom Herzen gefallen ist?
Das ist ein wichtiger Sieg für uns, weil nach dieser Niederlage gegen Vardar war sein Deutsch für uns, für alles. Die Leistung am Mittwoch war nicht gut und wir brauchen dieses Spiel zu zeigen, genau auf dem Spielfeld von alles, von ganzer Mannschaft. Und ich glaube, wir haben erreichen und wir sind zufrieden
mit 6 Tore plus. Es war aber trotzdem ein schwerer Brocken, ne?
Ja, am Ende sind 6 Tore, aber vielleicht dauern erst 20 Minuten zweite Halbzeit. Wir haben mit 2 Tore führen und das ist sehr, sehr knapp vor uns und gegen diese mit BHC mit vielen Verletzungen ist nicht gut, aber trotzdem, wir kämpfen noch und wir haben diese 2 Punkte bekommen.
Du warst heute mit 5 Toren dabei, ein neuer Goalgetter?
Vielleicht, ne? Aber es ist ein seltener Tag für mich. Und, aber ich versuchte immer gegen Stoße zu spielen und heute war ein guter Tag. Aber zum Beispiel gegen Vardar, ich war auch in Angriff ein bisschen. Und ich habe einen von 3 und der war nicht gut. Wieso? Aber ich bleibe noch arbeiten, zu mehr Tore machen.
Okay, Felicitate.
Muchas gracias. Danke, Deutsch.
Raphael, mit 26-20 verliert er hier. Sah lange nicht so aus. Ihr habt lange gut mitgehalten. Du hast 2 Jahre hier gespielt. Was sagst du zu diesem Spiel? 3 Jahre, Entschuldigung.
Ja, hier, wenn man hier gewinnen mochte, dann müssen wir ein bisschen mehr machen. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Phasen, wo wir viele Bälle verloren haben, zu viele Chancen gehabt. Und jetzt, zweite Halbzeit, am Anfang waren wir besser, aber wir konnten nicht 60 Minuten so bleiben.
Okay, das zum Spiel. Du bist mit Applaus hier empfangen worden, als die Spieler vorgestellt wurden. Was war das für ein Gefühl heute für dich?
Natürlich ein besonderes Gefühl, weil ich hier lange gespielt habe und eine sehr schöne Zeit gehabt habe. Und dann ist es ein sehr besonderes Gefühl.
Aber ihr spielt mit dem BRC auch eine gute Saison.
Ja, bis jetzt haben wir schon viele Punkte gewonnen. Und also die Saison ist eigentlich gut, aber müssen wir ja noch ein bisschen weiter und ein bisschen mehr Punkte machen.
Und dein Deutsch wird immer besser?
Ja, immer besser. Ich versuche es.
Vielen Dank.
Muchas gracias. Sehr gerne. De nada.
Ich danke hier aus dem Studio auch allen Beteiligten, vor allen Dingen natürlich Rolf Bernardi für seine Interviews. Und wir sind noch nicht am Ende von Anwurf heute hier auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, dann arbeiten wir den Rest der Bundesliga und den Rest vom europäischen Wochenende mit 3-mal EHF Cup und 1-mal Champions League noch auf hier bei uns. Und da gab es ja unter anderem dann noch eine unnötige Niederlage für die SG Flensburg-Handewitt. Das alles gleich nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Dann ist auch Sebastian Mühlenhof, unser Experte, mit von der Partie.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf auf meinsportpodcast.de. Eben haben wir schon zurückgeblickt auf den Sieg der Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen den Bergischen HC. Jetzt räumen wir den Rest des Wochenendes im Handballsport auf, bleiben erstmal in der Bundesliga und begrüßen zunächst mal unseren Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und am Wochenende, am Sonntag, gab es dann noch drei weitere Spiele in der Bundesliga zu absolvieren. Und da fällt vor allen Dingen natürlich das 32-24 des SC Magdeburg auf gegen die MT Melsungen. Die Magdeburger gewinnen also deutlich, hatten in der ersten Hälfte noch so ein paar Probleme. Da waren die Melsungen ja dicht dran in der zweiten Hälfte. Da setzte sich Magdeburg aber ab, Sebastian, und bleibt vor allen Dingen in der Tabelle dann auch vorne mit dran.
Ja, genau. Das hat Magdeburg wirklich sehr, sehr gut gemacht, nachdem die erste Halbzeit so wirklich das Fressport an was gehalten hat. Ein Duell auf Augenhöhe, beide Mannschaften haben wirklich alles reingelegt. Es hat die Führung immer wieder gewechselt, aber Magdeburg wirkte dann doch etwas als stabilere Mannschaft, konnte immer sich wieder ein bisschen absetzen, aber Melsung hat nie aufgegeben, kam immer wieder ran. Deswegen war das 15-14 zur Halbzeitpause dann auch gerechtfertigt, weil beide nicht fehlerfrei gewesen sind, aber auch beide immer wieder gute Phasen mit dabei hatten. Deswegen ging das in Ordnung. Und in der zweiten Halbzeit hat Magdeburg dann wirklich Gas gemacht und sich absetzen könnten, hatten einen sehr, sehr guten Torhüter drin mit Yannick Green, 16 Paradequote von 42%. Auf Seiten von Melsung hat es ein bisschen Torhüter gefehlt, Neboja Simic mit 3 Paraden nur in 21% Quote und Johann Sjöstrand 7 Paradequote von 26%, ist auch nicht so stark gewesen. Nach seiner Meldung in der zweiten Halbzeit dann einfach nicht mehr mithalten konnte, weil Magdeburg dann wirklich auch noch aufs Tempo gedrückt hat, wirklich viel, viel das gemacht hat, 5 Tore nach den Gegenstößen erzielt, insgesamt sehr, sehr aufmerksam auch war im Angriff, in der Abwehr wirklich kaum Fehler gemacht hat, was halt bei Meldung nicht so der Fall war. Da haben sich immer wieder Fehler durchgezogen, am Ende eine Wurfquote von 47%, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen verliert man am Ende deutlich. Ich denke so, der Roman Sjodorowicz mit 4 Treffern bespielt das ein bisschen wieder, seine Quote 4 von 11 ist nicht ganz so stark. Beste Werfer auf Seite von Melsung war Lasse Mikkelsen, der Einzige, der so ein bisschen dagegen gestemmt hat. Auf Magdeburg war auch mal wieder natürlich Matthias Muschel ganz vorne mit dabei, am Ende 10 Treffer bei 12 Versuchen und noch Michael Darmgard 7 von 16. Eine sehr, sehr gute Quote gewesen. Also man hat gemerkt, dass die beiden Weltmeister, auch wenn Darmgard nicht mit dabei gewesen ist, aber die waren wirklich sehr, sehr gut aufgelegt und Janik Krehn überragendes Spiel gemacht, also richtig, richtig stark. Und da hat man auch wirklich noch so ein bisschen die Euphorie des Weltmeistertitels gemerkt.
Na, des Weltmeistertitels, das auf jeden Fall. Magdeburg auf Platz 4 in der Tabelle, jetzt 30-10 Punkte. Also damit bleiben sie dann auch den Rhein-Neckar-Löwen auf Platz 3 ein wenig auf den Fersen. Die haben allerdings 33-7 Punkte. Lass uns ein bisschen tiefer in die Tabelle gehen. Lass uns in den Tabellenkeller gucken, wo der SCDHFK Leipzig ja quasi ein 4-Punkte-Spiel gewonnen hat an diesem Wochenende, nämlich in Bietigheim mit 24-15 siegreich war und damit auch den Vorsprung auf die Bietigheimer, die momentan auf Platz 17 auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, dann etwas ausbauen konnte. Leipzig hat jetzt 12-28 Punkte, die Bietigheimer bleiben bei 6-34 Punkte, also ein ganz wichtiger Sieg mal wieder für die Leipziger.
Auf jeden Fall, zumal es auch auswärts gewesen ist und auswärts haben sich ja die Saison noch nicht so stark präsentiert, deswegen ist dieser Sieg gerade natürlich gegen den direkten Konkurrenten Gold wert. In der ersten Halbzeit war es noch ein ausgeglichenes Spiel, da hat wirklich auch Bietigheim noch mithalten können, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn Leipzig so kleine Vorteile hat, so ein bisschen besser im Spiel sind, etwas besseren Torhüter hatte, insgesamt Milos Putejak wurde 34% bei 8 Paraden wirklich sehr gut gewesen, Domenico Ebner konnte lange Zeit mithalten, 7 Paraden gut von 29%, und dann nochmal Jürgen Müller mit 3 Paradequote von 30%. Also das war durchaus ausgeglichen, aber gerade in der zweiten Halbzeit hat Bietigheim offensiv fast gar nichts mehr hingekriegt. Nur 6 Tore erzielt gegen eine Leipziger Mannschaft, die auch mit Sicherheit angeschlagen ist. Und da musste man sich doch an die eigene Nase fassen. Das war nicht das Bietigheim, was man vor der Saisonpause gesehen hat, vor der Winterpause. Da haben sie wirklich sehr, sehr viele Fehler einfach gehabt. Das kam überhaupt nicht rein, haben viele Bälle weggeworfen. Das war, hat man überhaupt unverunsicherte Mannschaft gesehen. Das darf eigentlich nicht sein. Es ist, glaube ich, so ein bisschen im Moment diese Trainersituation, die es bei ihnen so ein bisschen, ja, ein bisschen durchsichtig gemacht hat. Es gab ja einige Diskussionen jetzt vorher. Hannes John Johnson hat nicht das umsetzen können, was man sich wahrscheinlich von ihm direkt erwartet hat. Kam aber wirklich auch sehr, sehr überraschend. Deswegen in der Woche da schon große Erneuerung reinzubringen, war natürlich nicht zu erwarten. Aber trotzdem biete ich Heimat wirklich diese Leidenschaft, diese kämpferischen Qualitäten aus den letzten Spielen einfach vermissen lassen und hat am Ende dann auch klar auch deutlich verloren am Ende mit 9 Treffen Unterschied. Das muss man so sagen. Das war eine harte Niederlage, aber sie war einfach verdient, weil Bietigheim in der zweiten Halbzeit offensiv fast gar nicht mehr stattgefunden hat. Hatten ihren besten Werfer an Christian Schäfer mit 4 Treffern. Das ist wirklich nicht gut. Auf Seiten von Leipzig war Philipp Wehr mit 8 Treffern beste Werfer, aber auch 7 Fehlwürfe gehabt. Nichtsdestotrotz, Leipzig gewinnt mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg und bei Bietigheim, ja, da muss man jetzt mal gucken. Also da hat der Trainingswechsel noch nicht das bewirkt, was man sich erhofft hat und das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr spannende Wochen jetzt in Bietigheim anstehen, weil das, glaube ich, das kann mit Sicherheit auch durch die Mannschaft ruhig gehen, dass der Trainer gegangen ist. Bei bei Ihnen. Das war etwas überraschend, dass gekommen ist, aber es ist jetzt so passiert, Sie müssen sich jetzt damit abfinden und dann müssen Sie jetzt gucken, dass Sie in den nächsten Wochen nicht alles reingeben, weil die Möglichkeit, dass Sie die Klasse noch halten, ist auf jeden Fall noch vorhanden.
Im Niemandsland der Tabelle, also in der goldenen Mitte, da gab es dann auch noch ein Duell und zwar gewannen die Mindener mit 29 zu 25 gegen Erlangen. Minden steht auf Platz 10 mit 18 zu 22 Punkten und Erlangen, die stehen 2 Punkte dahinter auf Platz 11. Wir gucken aber aus der HBL jetzt auf das europäische Parkett und da war am Sonntag die SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei Motor Saporoschje in der Ukraine und dort verloren die Flensburger überraschend mit 26 zu 28, Sebastian, und nicht nur überraschend, sondern auch unnötigerweise.
Ja, total unnötigerweise, das muss man einfach ganz klar so sagen. Flensburg hat die Partie über weite Strecken einfach unter Kontrolle, aber konnte sich nie großartig absetzen, hat offensiv wirklich viele Fehler gemacht. Da hat so ein bisschen die Konsequenz aus der Bundesliga gefehlt. Das hat man ja schon bisher in den Auftritten gesehen von Flensburg in der Champions League. Da fehlt einfach so ein bisschen diese Durchschlagskraft, diese auch Abgezocktheit, die sie in der Bundesliga immer wieder an den Tag liefern. Wollte in der ersten Halbzeit noch gut spielen, dann waren dann teilweise auch 4 Tore davon beim 9 zu 5 und haben dann nur mit 2 Toren in die Halbzeitpause gegangen, aber auch danach, sie wirkten eigentlich und ja, als ob sie das Spiel im Griff hatten. 15 zu 11 führten sie dann, aber dann plätschte das Spiel dahin und Saporoschje kam irgendwie immer näher und auf einmal führte Saporoschje, wo du dir denkst, okay, jetzt kann es irgendwie nochmal rumkippen und dann ist er wirklich gekippt, weil dann Flensburg total paralysiert gewesen ist, offensiv gar keine Lösung mehr gefunden hat, komplett den Faden verloren hat und das haben sie wirklich sehr, sehr schlecht gespielt, haben wirklich viele Bälle weggeworfen, eigentlich haben sie die bessere Wurfquote gehabt, 60% Wurfquote ist sehr, sehr ordentlich, auf das Vergleich, Saporoschje hatte 57% Wurfquote, aber Saporoschje hat einfach 6 Chancen mehr gehabt, das Tor zu erzielen, deswegen haben sie das für sich besser nutzen können, haben dann besser gespielt, hinten aus dann auch sehr, sehr konsequent agiert, kaum Fehler dann mehr gemacht und dann die Chance, die sich geboten hat, wirklich dann auch sehr, sehr gut genutzt, das muss man ihnen sehr, sehr hoch anrechnen und ja, die Flensburger müssen sich mal wieder anmerken lassen, dass sie dieses Spiel unnötig aus der Hand gegeben haben, ist schon die dritte Niederlage, wenn man sich das anguckt, die sie unnötig kassieren. Es war zu Hause die Niederlage gegen Zagreb, dann das Spiel jetzt in Saporoschje, was sie unnötig verlieren und dann auch noch das unnötige Spiel, was sie dann mit dabei hatten gegen Selje, wo sie auswärts auch verloren haben. Also da müssen sie sich wirklich an die eigene Nase fassen, weil so sind sie momentan auf Platz 3 und darum müssen sie noch bangen, weil Zagreb hat 10 Punkte und hat 9 und Saporoschje jetzt auch mit 9 und da muss jetzt wirklich was passieren. Sie müssen wirklich gucken, dass sie ihre Kaltnäuzigkeit einfach behalten können in solchen wichtigen Spielen. Mit Benjamin Buric hatten sie einen guten Torhüter, aber sie haben vorne einfach viel zu viele Fehler gemacht.
Zu viele Fehler gemacht. Das trifft auf den Lokalrivalen, den THW Kiel, nicht zu. Die sind im EHF Cup unterwegs gewesen und haben sich gegen Granollers in Spanien durchgesetzt. In Spanien auch gewonnen. Also 33 zu 22 hieß es am Ende für die Zebras, die das Ganze sehr souverän und überzeugend von der Platte brachten.
Ja, genau. Aber sie mussten zu Anfang noch ein bisschen überrascht worden. Also da haben wir gesehen, dass sie so ein bisschen durchgewechselt haben. Es haben einige Spieler ihre Auszeiten bekommen. Dovner, Gabman, Dovner hat immer weite Teile der Partie draußen gesetzt. Auch Patrick Pinchek hat fast gar nicht gespielt. Und deswegen haben sie so ein bisschen gebraucht, um sich reinzufinden, weil diese Formation so ein bisschen ungewöhnt war. Lagen 5 zu 9 zurück, aber dann kamen sie besser ins Spiel rein, hatten einen überragenden Niklas Landin, der über 50% der Tabelle gehalten hat und somit ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, dass man dann vom 5 zu 9 den 13 zu 2 Lauf starten konnte und dann stand es zur Halbzeit 18 zu 11, dann war das Spiel eigentlich schon entschieden, weil die das sehr, sehr stark gespielt haben, die Kieler dann wirklich Abwehr stand überragend hinten raus mit einem richtig, richtig starken Niklas Landin, das muss man auch ganz klar so ihm hoch anrechnen und auch vorne hat man dann konsequenter gespielt, wenig Fehler gemacht, wirklich sehr, sehr gut auch aufgeteilt gewesen, man hatte am Ende 3 Leute mit 5 Treffern, sowohl Niklas Eckbert mit 5, Rune Dahmke mit 5 und auch Nikola Bilek mit 5, die dann wirklich vorne weggegangen sind, wirklich wichtige Tore erzielt haben. Und dass auch dann rein im Gegenstoßspiel wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Granollers hat es nochmal versucht, irgendwie ranzukommen, aber kamen so gar nicht mehr ran, weil sie einfach dann zu oft gescheitert sind. Dann Niklas Landin, der wirklich überragend gewesen ist, so ein bisschen noch fortgesetzt hat, was er bei der WM gezeigt hat, wo er auch viele wichtige Bälle gehalten hat, viele überragende Partien gezeigt hat. Und am Ende ist der Sieg ganz klar verdient, 33 zu 21. Das hat Kiel wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie von vielen Experten als den Top-Favoriten auf den Titel gehandelt werden.
Mhm. Bei den Füchsen Berlin war es umgekehrt zum THW Kiel. Die hatten einen guten Start, mussten dann aber hinten raus lange um den Sieg bangen, gewannen aber dann mit 33-29 gegen San Rafael. Also auch da ein wichtiger Sieg, der allerdings erst so ab 2-3 Minuten vor Ende dann auch wirklich Gestalt annahm. Da konnten sie sich dann endlich absetzen.
Ja, genau. Man hat da wirklich einfach gemerkt, dass San Rafael gerade im EHF Cup zu den Top-Mannschaften mit dazu zählt. Das muss man einfach so sagen. Das beweist ja auch ihre Klasse. In den letzten Jahren waren sie immer vorne mit dabei, waren immer mit dem Top, in den Top 4 mit dabei. Deswegen war das für sie keine einfache Aufgabe für die Füchse. Sie haben das ja wirklich sehr, sehr gut gelöst über weite Teile der Partien. Haben immer wieder geführt mit 2-3 Treffern, waren dann auch entsprechend mit 17-15 verdient in die Halbzeitpause gegangen. Gerade offensiv lief das wirklich sehr, sehr gut, haben wirklich wenig Fehler gemacht, sehr, sehr ausflüssig agieren können, hatten am Ende auch eine sehr, sehr gute Wurfquote. 67%, das ist wirklich sehr, sehr stark und war auch die Grundlage dafür, dass man das Spiel gewinnen konnte. Hatten dann so zu Beginn der zweiten Halbzeit so ein paar Probleme offensiv, da kam dann San Rafael ran aufs 21-21, konnten sie dort ausgleichen, 41. Minute und dann aber ist die Füchse wieder davongezogen, haben es wieder besser dann gespielt, offensiv wirklich sehr, sehr souverän agieren können, hatten guten Torhüter drin mit Malte Semic und auch Silvio Einefelder, die wichtige Bälle wegnehmen konnte, gerade Malte Semic dann auch wirklich eine wichtige Phase gehabt und das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben dann mit Paul Dux und 7 Treffern und auch Jans Liebling mit 7 Treffern ihre besten Werfer gehabt, haben das wirklich beide sehr, sehr gut gemacht, gerade Dux, wie er das Spiel organisiert hat, das war wirklich absolute Spitzenklasse, war ein ganz wichtiger Mann in der entscheidenden Phase und deswegen haben dann am Ende die Füchse verdient gewonnen gegen San Rafael, die wirklich alles reingelegt haben, hat ihren besten Werfer in Xavier Barrachet, aber am Ende hat es dann halt für sie klappt nicht gereicht, hatten so ein bisschen Pech dann auch teilweise, dass sie zu oft 2 Minuten kassiert haben und dann auch offensiv vielleicht ein paar Fehler zu viel gemacht haben, aber trotzdem, das war ein absolutes Top-Duell und man hat gemerkt, dass beide Mannschaften durchaus dafür zählen können, dass sie am Ende im Halbfinale stehen.
Und einen Sieg gab es auch für den TSV Hannover-Burgdorf, 24-21 gegen Rabotnik und da war vor allen Dingen einer mit dran beteiligt, nämlich der Weltmeister Morten Olsen.
Ja, genau. Also die Weltmeister haben diesen Wochenende wirklich bewiesen, dass sie sehr, sehr motiviert dadurch sind, sehr, sehr beflügelt sind. Morten Olsen 7 Treffer erzielt, gerade in der ersten Halbzeit. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen für Hannover-Burgdorf, die in Rabotnik keinen einfachen Gegner hatte. Also sie haben noch wirklich gebraucht, um sich so ein bisschen absetzen können. Es stand 8-8, aber ab da konnte man sich dann wirklich so davonsetzen, sondern auf 12-8 davonziehen. Haben das wirklich sehr gut gemacht, hatten einen guten Torhüter hinten drin mit Obernesiak, der die ganze Partie gespielt hat, einige wichtige Bälle weggenommen hat und somit auch ein wichtiger Rand dafür war, dass man das Spiel gewinnen konnte, weil das war wirklich kein Spiel, wo sehr viele Tore gefallen sind. 24-21, das sagte schon, das war wirklich ein Duell, was von den Abwehrreihen dominiert wurde, aber direkt haben das einfach besser gespielt offensiv, als es ihre Gast getan hat und deswegen einfach gewinnt sie am Ende verdient mit 24-21. Hatten, wie gesagt, den Morten Olsen ihren besten Werfer, aber auch die anderen Spieler haben das immer wieder eingetragen, auch wenn es dann hinterher dann sehr, sehr ausgeglichen war und nie mehr Leute als, oder die Leute nie mehr als 3 Treffer, beziehungsweise weniger als 1 Treffer erzielt hatten.
Also insgesamt bis auf die Niederlage der Flensburger ein gutes Fazit, das wir ziehen können nach den europäischen Auftritten der deutschen Teams. Das war Anwurf für den heutigen Montag hier auf meinsportpodcast.de. Wir bleiben natürlich dran am Handball, an der Bundesliga, am EHF Cup, an der Champions League, an allem, was wichtig ist rund um diesen Sport hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Handballfeed, abonniert den Anwurffeed, abonniert den Sportplatzfeed, dann seid ihr immer in Sachen Handball auf dem Laufenden. Vielen Dank an Sebastian.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.